Es ist staubig, düster, trist und dunkel. Ich sitze hier in einem kleinen, beengten Raum, bin arbeitslos, ein arbeitsloser Musiker, habe keinen Bock auf diesen Progressive Rock und all das, was die 70er Jahre so mit sich gebracht haben. Schau an die Wand und denk mir so, Alice, gedrängt an die Wand, sodass sie die Tür sehen kann. Falls die lachenden Fremden kriechen und die Blütenblätter auf dem Boden zerdrücken. Alice in ihrem Partykleid. Sie dankt euch herzlich, so heiter. Sie braucht dich, wie sie ihre Beruhigungsmittel braucht, um ihr zu sagen, dass die Welt sauber ist, um ihr eine Bestimmung zu versprechen. Sag ihr, wo der Regen fallen wird. Sag ihr, wo die Sonne hell scheint. Und sag ihr, dass sie alles haben kann. Heute, heute. Befrage den Kristall. Breite die Tarotkarten aus. In Illusion liegt Trost. Der sicherste Weg direkt und begrenzt. Keine Verwirrung, keine Überraschung. Alice in ihrer Feier, gekleidet zu töten. Sie dankt dir und wendet sich ab. Sie braucht dich, wie sie ihre Pillen braucht, um ihr zu sagen, dass die Welt in Ordnung ist, um ihr eine Bestimmung zu versprechen. Sag ihr, wo der Regen fallen wird. Sag ihr, wo die Sonne hell scheint. Und sag ihr, dass sie alles haben kann. Heute, heute, Alice, gib es nicht weg. Patrick, über was reden wir heute?
Marco, wir reden darüber, dass du es dunkler haben willst. Dunkler.
Ich will es dunkel haben, genau. Und ich dachte, ich mache dir eine Freude damit, dass wir heute mal nicht über meine Lieblingsbands sprechen, sondern möglicherweise über einen Musikabschnitt, einen Bereich, oder der vielleicht auch heute noch andauert, der dir sehr gut gefallen hat. Ich sag mal so Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre. Ja, und vielleicht die ZuschauerInnen, die diese Musikperiode nicht miterlebt haben oder mit solcher Musik nicht viel am Hut haben. Worüber sprechen wir?
Marco, ich vermute, dass wir heute über etwas sprechen, was die Menschen unter verschiedenen Begriffen vielleicht kennengelernt haben oder einordnen. Wir reden über New Wave, über Dark Wave, über Gothic, über Grufftis, über Bad Caves, über verschiedene Spielarten einer romantischen Neukultur oder Subkultur oder Jugendkultur, wobei das Wort Jugendkultur trifft es eigentlich mittlerweile nicht mehr so richtig, denn ich würde sagen, dass dieser Bereich tatsächlich durch alle Altersklassen hindurch immer noch Mittelpunkt des Freizeit und bei manchen sogar des vollen Lebens ist. Ja, wir reden über eine, kann man sagen, Romantikbewegung im weitesten Sinne.
Ja, wie bist du auf diese Romantikbewegung überhaupt gestoßen?
Also ich selber?
Ja, erzähl doch mal.
Durch die Bravo.
Natürlich, die Bravo.
Ja.
Also, Mode oder The Cure oder durch was?
Nee, Moment. Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Wir wollen natürlich unsere Zuhörer jetzt nicht mit meinem Leben langweilen, aber wenn du mich
das
jetzt
tun wir doch schon seit 3 Jahren.
Aber wenn du mich jetzt so fragst, Marco, und du willst es offensichtlich wissen.
Fakten.
Ja, Fakten sind, dass ich anfänglich, ich sag mal so mit 13, 14 mich verstärkt mit Musik beschäftigt habe und da wirklich komplett offen war und mir wirklich alles gekauft und alles gehört habe, was das ernsthafte Musikgenre so zu bieten hat. Also von Blues Rock über diese Spielarten des Symphonic Pop Rock, ganz verschiedene Sachen, Heavy Metal. Also was mir gefallen hat und was irgendwie gut gemacht war, also da war ich komplett offen. Aber ich habe schon recht früh so eine besondere Zuneigung zur Musik zum Beispiel von Depeche Mode gehabt oder von Propaganda. Also das waren tatsächlich so die ersten Platten, die ich hatte. Und Die sind aber erstmal wieder, also die habe ich schon häufig gehört, aber es war jetzt nicht so bestimmt, dass ich jetzt gesagt hätte, ich höre jetzt nur noch Musik in dieser Richtung. Und sondern ja, ich habe dann wirklich querbeet gehört und alles, was mir irgendwie gefallen hat, auch gekauft. Also es war ein ganz grundsätzliches Interesse an populärer Musik. Und ich hatte einen besonders lieben Freund, mit dem wir eine Zeit lang also immer uns irgendwas überlegt hatten, was wir gerade gut finden. Und also wir waren eine Zeit lang, fanden wir auch mal Miami Vice toll und dann haben wir uns so Klamotten gekauft und sind wie Crockett und Tubbs rumgelaufen. Jedenfalls haben wir das geglaubt.
Wer von euch war denn der Schwarze?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, schwierig zu sagen. Ich wahrscheinlich. Aha. Und das führt uns auch direkt weiter, denn irgendwann haben wir mal eine Bravo durchgeblättert und da gab es so einen tollen Beitrag, der hieß, glaube ich, was ein Wafer ist oder was einen richtigen Wafer ausmacht. Und da wurde dann ganz dezidiert aufgezählt, was ein Wafer trägt und was er nicht trägt und was er mag und was er nicht mag. Das hat uns im Grunde jetzt nicht großartig interessiert, aber wir fanden, dass die Typen absolut cool aussahen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine das, und da schließt sich der Kreis wieder, Marco, dass da unter anderem auch ein bekannter Sänger einer bekannten deutschen Pop-Punk-Rockband mit abgebildet war, der hochtupiertes blondes Haar hatte und ein Priesterhemd trug. Mhm. Und das fand ich so extrem cool, dass ich gesagt habe, das finde ich gut, das will ich auch mal ausprobieren. Also es war tatsächlich erstmal eine rein modische Geschichte und
ja, wobei mir das ja tatsächlich auch damals gar nicht so klar war, dass dieser, ich sag mal, Dark Wave, Gothic Bewegung oder Wave Bewegung überhaupt, dass die so auch aus diesem Postpunk herausgekommen ist. Also diese Verbindungslinien zum Punk, die war mir damals noch nicht klar. Erst später dann mit auch so Bands wie Joy Division oder auch die ganz frühen The Cure gehört habe, da wurde mir das eigentlich erst klar, dass es da auch so Übergänge gab, die noch nicht so klar definiert waren. Ja, du meinst natürlich Farin Urlaub, der natürlich auch immer ganz gut aussah mit seinen hochtupierten blonden Haaren.
Und ja, der optisch auf jeden Fall ein Wafer war, auch wenn sich das musikalisch vielleicht gar nicht so sehr niedergeschlagen hat. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Du wolltest ja wissen, wie das losgegangen ist jetzt bei mir. Und ja, und dieser Freund, der fand es auch gut. Und irgendwann, ein paar Tage später, klingelt es an meiner Tür und da stand auf einmal eine schwarze Erscheinung, also mit schwarzen Klamotten und Kajal um die Augen. Und das war besagter Freund, der sagte, hey, ich habe da ganz coole Wafer in der Innenstadt getroffen und so und habe die direkt angesprochen und kennengelernt. Und die haben mir jetzt alles gezeigt, was man so machen muss und was man so trägt und so weiter. Ja, und ja gut, da war ich natürlich dann gezwungen, auch in diese Richtung erstmal zu gehen und habe mir dann auch entsprechende Klamotten angeschafft, wobei besagter Freund irgendwie mal geschafft hat, mir da irgendwie eine Nasenlänge voraus zu sein, was die Coolness und auch, ich sag mal, die Abgefahrenheit der Ausstattung irgendwie anging. Also ich war da immer so ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen zurückhaltender. Und ja, und dann, wie das halt dann so ist, ne? Dann sucht man sich Diskotheken, die dann vielleicht auch schon in die Richtung, wo die Leute halt dann so hingehen. Ne? Und dann kam schnell aber auch zusammen, also dass diese Musik, die auch irgendwie mit dieser Szene so in Verbindung stand, auch mich tatsächlich stärker berührt hat als andere Musik. Es war aber natürlich auch eine Frage der Abgrenzung oder der Zugehörigkeit, dass man halt bestimmte Arten von Musik eben hört, wenn man in einer bestimmten Szene ist. Gerade in Deutschland der Mitte 80er war das ja noch sehr stark, diese Abgrenzung von verschiedenen Subkulturen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Amerika, wo das eigentlich Hauptsache darauf ankam, dass man irgendwie anders rumläuft oder irgendwie anders sich verhält. Das war eigentlich das Hauptkriterium in den USA, so wie ich es kennengelernt habe. Und weniger jetzt, man ist jetzt ein Wafer, ein Punk oder ein Rockabilly, was halt zu dieser Zeit alles so rumlief an Jugendlichen. Ja, naja, und zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich noch so, dass diese Wave-Geschichte auch, ja, also schon sehr populär war. Also ich weiß, dass da in unserer Stadt, also mindestens 30 oder 40 so Leute dann auch sich in der Innenstadt aufhielten und sich auch zu bestimmten Uhrzeiten getroffen haben. Und das Ganze hat sich quasi von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger aufgelöst, bis auf wenige, die es dann tatsächlich wohl ernst meinten mit dieser Stilrichtung, nachdem dann eine große Diskothek in der Stadt geöffnet hatte, die sie dann Hausmusik gespielt hat. Und auf einmal, ja, waren ich sag mal, 70-80% aller Wafer verschwunden aus dem Stadtzentrum. Ja, also so fing's an bei mir, Marco. Ja, und was du eben sagtest, diese Entwicklung dieser Musikrichtung aus dem Punk heraus, aber nicht nur aus dem Punk, würde ich sagen. Das ist ja wie immer, ne, es gibt dann schon bestimmte Vorbilder, die schon etwas vorher Bestand haben. Also
ja, aber die Punk-Bewegung war eigentlich die erste, die es geschafft hat, sich von diesem vollendeten Stadion-Rock herauszulösen. Davor gab es natürlich auch immer Tendenzen, die aber scheiterten, jedenfalls was die Popularität anging. Und erst diese Wave-Bewegung, also diese New-Wave-Bewegung oder Punk vorher, hat es dann überhaupt geschafft, zu sagen, hier, es gibt auch die Möglichkeit, mit wenig Können, mit wenig Möglichkeiten Musik zu machen. Und der Trick war natürlich dann, Musik zu machen, die möglicherweise tiefer geht, die einen mehr berührt und die vielleicht echter und unverfälschter ist. Ne? Ich finde das ja gerade bei den, es geht mir gar nicht so um die politischen Dinge. Ich finde auch sowohl beim Punk wie auch bei der Wave-Musik oder bei der Gothic-Musik gibt es ja durchaus sehr persönliche Texte und sehr berührende Texte, die auf der Beziehungsebene spielen, ja, wie Joy Division zum Beispiel, wo es dann oft um Gefühlskälte und Stagnation und so weiter geht. Also insofern ist das für mich schon nachvollziehbar und vor allem wichtig, weil man hat sich ja versucht, wieder sich zurückzubesinnen auf die Art von Rock'n'Roll, die sehr ursprünglich war. Ja, dieses Improvisatorische, dieses, das vielleicht auch aus dem Blues herauskommt, ne, dass man einfach Dinge einfach mal ausprobiert, einfach mal macht. Und ich glaube, dieser Stadionrock, jetzt nehmen wir mal als Beispiel Pink Floyd oder so, ja, da war ja schon alles sehr durchgestylt. Es war ja wie eine Sinfonie. Da war mir ja klar, auch bei Minute 6,05 muss das und das Tonelement, die Klangcollage erscheinen und so weiter. Und ja, Rock'n'Roll war dann eben viel kürzer, 3-Minuten-Stücke und der Punk ja auch wieder. Ja, und bei New Wave, ja, da konnte es auch mal wieder ein bisschen länger sein, aber so von der Machart eher war es ja schon sehr entrümpelt, ne? Also auch wenn man viel mit Effekten gearbeitet hat, war es aber dann schon, man konnte es mit einfachen Mitteln, konnte man eine große Wirkung erzeugen, was du ja auch in der letzten Folge zum Thema Romantik nochmal herausgestellt hast, ja, dass man aus etwas Kleinem etwas Großes macht.
Ja, ja, und dass es die eigene Persönlichkeit vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellt, ne? Also das eigene Befinden, das eigene Sein, ne? Wer ist man eigentlich, wo steht man in der Welt? Das ist vielleicht auch so ein Aspekt. Wobei Punk, ja, es ist natürlich immer schwierig, finde ich, bei solchen breiten musikalischen Entwicklungen, das jetzt aus einer bestimmten Wurzel allein heraus zu bestimmen. Aber so allgemein sagt man immer, ja, aber es gab natürlich schon so Protagonisten, die das auch so ein bisschen eingeleitet haben. Ich denke da jetzt mal an Velvet Underground, ich denke an Kraftwerk, ich denke an Leonard Cohen zum Beispiel, also die so alle auf ihre Art, David Bowie, so Elemente schon eigentlich in das Musik, also in die Musikwelt gebracht haben, die dann, ich sag mal, nochmal so zusammengefügt und weiterentwickelt wurden oder auch zurückentwickelt, je nachdem, welche Spur man dann zum Beispiel in New Wave dann auch verfolgt, weil da gab es am Ende auch wirklich ganz schlimme Sachen.
Ja, ja, also das stimmt wohl so, wie du sagst. Das wollte ich jetzt gar nicht bestreiten. Bauhaus hatte ich zum Beispiel gelesen. Ist ja anscheinend einer der ersten Gothic-Bands. Die wurden am Anfang als David Bowie-Kopie verschrien. Ja, dass die eigentlich nur David Bowie nachmachen mit ihrem artifiziellen Klanggewichse, sage ich jetzt mal.
Ja, ja, also klar. Also das ist natürlich immer so ein Problem, wenn sich da was Neues entwickelt und 10 Leute es danach machen, da dann als was dann am Ende doch sich irgendwie herauszuschälen und doch ich sag mal, so einen kleinen Schlag eben draufzugeben, der die eigene Musik zu was Besonderem macht. Das würde ich bei Bauhaus eben schon auch so sehen.
Ich würde gerne einen Satz zu Punk sagen. Ich finde halt zum Beispiel bei Joy Division oder bei The Cure, bei den ganz frühen Sachen, da klingt das teilweise so, als wenn man einfach bei der Punkmusik eine Bremse eingelegt hätte. So, wir spielen das jetzt nur halb so schnell wie den Punk. Mhm. Und Aber ich glaube, wenn man das einfach mit mehr Geschwindigkeit gespielt hätte, hätte sich dann doch wie The Ramones oder wie Sex Pistols oder sowas angehört. Und
aber es gibt da ja dann eben auch wieder so eine Entwicklung, wo der Punk einfach, ich sag mal, härter, elektronischer, ja, irgendwie gemeiner, aber trotzdem auch düster wird, wie Alien Sex Fiend zum Beispiel. Die für mich eine absolute Punk-Attitüde haben, gleichzeitig aber auch zumindest auch als eine düstere Band eben auch sicherlich gelten können. Ne? Also da kommen eben auch viele Sachen zusammen und man denkt dann auch oft, ja, das passt doch eigentlich gar nicht, aber es wurde dann trotzdem in einer Szene gehört. Ne? Also später kommen dann ja diese Industrial-Sachen, die sich eben auch aus deutschen Bands zum Beispiel, die da starken Einfluss hatten, herausentwickelt haben, ne? Die dann anfingen, Geräuschkulissen als Musik zu interpretieren, also wie die einstürzenden Neubauten zum Beispiel, aber es gibt sicherlich auch noch andere Beispiele aus Berlin, die das in, sagen wir mal, sich in so eine Richtung bewegt haben. Also da kommt vieles zusammen und und manchmal wundert man sich eben, wie es dann zusammenfindet. Ne? Ja, aber jedenfalls.
Ich habe jetzt zur Vorbereitung dieser Sendung habe ich jetzt mal versucht, auf YouTube mir verschiedene Interviews mit Andrew Eldritch, dem Frontmann von Sisters of Mercy, mal anzuschauen. Ich dachte, dass es da ganz wenig zu gibt. Mein Problem war ja gerade Ende der 80er, dass ich dann, dass die Medienpräsenz bestimmter Bands, wie zum Beispiel die Toten Hosen, sich immens erhöht hatte. Also die ersten Platten von den Toten Hosen fand ich richtig cool und dachte einfach, dass das auch eine coole Band ist. Aber als ich dann Campino immer wieder in irgendwelchen Talkshows oder auch in Zusammenhängen, da verlor der, da ging so der Glanz, blätterte der Glanz ab. So, dann ist mir bei der Recherche jetzt, ist mir dann aufgefallen, dass es ja auch doch eigentlich ganz nette Sendungen gab, wie Offbeat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du an Offbeat erinnerst.
War doch hier auf dem Privatsender, ne?
Genau, es war ein Privatsender.
Der ist heute beim WDR noch, ne? Der Moderator Ingolf, nicht Ingolf Lück.
War ein anderer am Anfang.
Ja, aber wie heißt er noch?
Also Ingo Schmoll war damals.
Ingo Schmoll.
Aber genau. den meine ich nicht. Am Anfang gab es da ganz anderen Moderator, so einen Blonden, aber vergessen, wie der heißt. Das Schlimme ist teilweise, dass die Moderatoren ganz schlecht waren. Also die haben es überhaupt nicht geschafft, also wenn man heute sich so Podcasts oder Interviews und so anguckt, dann sind die ja schon sehr geschult, die Menschen. Also wenn die schaffen es ja schon, sich für andere Leute zu interessieren und dann auch interessante Informationen rauszukitzeln. Und in der Hälfte der Interviews haben die aus Andrew Eldritch nichts rausbekommen. Dann war es aber wieder verwunderlich, dass er in anderen Interviews dann sehr offen und freizügig gesprochen hat. Ich glaube, Andrew Eldritch hat ja dann auch, ich glaube, in Hamburg gelebt, ne? Oder lebt immer noch in Hamburg.
Ich glaube nicht mehr.
Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war es dann so, dass er immer in Deutsch interviewt worden ist, in deutschen Sendungen, und hat sich eigentlich ganz gut geschlagen dafür, dass er gebürtiger Engländer aus Leeds, glaube ich, ist. Aber wenn man ihn auf Englisch gefragt hat, glaube ich, kam dann wesentlich mehr. Also ich vermute mal, dass er vielleicht auch ein bisschen wortkarger war. Und dann war es so ähnlich jetzt bei dem Vergleich. Ich habe jetzt irgendwie so 5, 6 Interviews von ihm gesehen. Wenn man das vergleicht, dann ist das wie bei Helge Schneider. Also mal tritt er auf als total störrischer, desinteressierter Typ, der wortkarg ist. Und dann ist er eine Plaudertasche, die relativ viel erzählt, so über sich und Zeit. Und man sieht auch, der war am Anfang aus meiner Sicht auch relativ locker, als er noch so, ja, gerade aus England nach Deutschland gezogen ist irgendwie, da war der noch sehr, soll ich sagen, sehr enthusiastisch und motiviert und so weiter. Und nachher war der so ein bisschen satter und ein bisschen abgefuckter von allem und so weiter. Ja, was erfährt man bei den Interviews von ihm? Eigentlich nicht viel. Was ich aber interessant finde, ist immer, sowohl bei The Cure als auch bei Sisters of Mercy, dass die Musik zwar sehr düster und sehr lethargisch, dunkel, elegisch rüberkommt, aber die Texte teilweise dann doch Pfiff haben, Humor haben und auch ironische Brechungen drin haben. Also ich finde tatsächlich, wenn man die Sisters of Mercy Texte übersetzt, dann sind da teilweise richtig gute Texte bei. Mhm. Also nicht so Müll, also dass man denkt so, oh Gott, jetzt schon wieder so ein pseudoromantischer Text, der sehnsuchtsvoll triefend daherkommt, sondern eigentlich sehr nüchtern teilweise die Texte auch. Und das,
ich glaube, wenn ich da mal reingrätschen kann, ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum sich die eigentlichen Sisters of Mercy dann auch aufgelöst haben, da der Protagonist, der andere Protagonist, Wayne Hussey, da in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Also der hat es ja eher mit den pathetischen Texten, mit den großen Würfen, mit Liebe und solchen Dingen mehr. Ich glaube, das hat dann auch nicht so gepasst. Auch wenn es musikalisch eigentlich die beste Phase war für mich.
Obwohl ich fand ja dann Floodlands und Vision Thing wesentlich interessanter, weil es bombastischer war. Ich finde, dass er dann eben mehr experimentiert hat, auch mit diesen Chören und so weiter. Das war, finde ich, bei der ersten First and Last and Always fand ich das noch ein bisschen sehr zurückhaltend. Wobei ich auch immer finde, dass er auf den Platten eigentlich eine ganz gute Weg findet, obwohl er sehr, sehr tief singt und sehr monoton singt. Ist er ja trotzdem relativ variantenreich in dem Bereich.
Ja, aber
und live, finde ich, geht das echt kaputt. Sobald er live singt, habe ich das Gefühl, das ist dann etwas zu wenig. Da muss noch eine zweite Chorstimme dazu oder müssen noch unterstützende Sänger dazu, damit das so eine gewisse Größe entwickelt. Also auf Platte, wie gesagt, gar nicht so. Auf Platte finde ich das okay.
Ja, aber da sind wir eben bei dem Punkt. Also er braucht eben Musiker, die eben in der Lage sind, auch Melodien zu schreiben, damit das wenigstens noch ein bisschen interessant bleibt. Also ich sehe es nämlich genauso. Er hat schon eine sehr prägnante Stimme, aber auch nicht von Anfang an. Also ich habe ganz, ganz alte, also so Kassettenmitschnitte irgendwie von frühen Proben der Sisters mal gehört und das klang so schlimm. Also später hat er dann ja wenigstens eine schöne sonore, dunkle Stimme, aber da am Anfang konnte er einfach nicht singen. So.
Er sagt ja selber, dass er eigentlich am Anfang Schlagzeuger war, ein sehr schlechter Schlagzeuger und eigentlich aus der Not heraus gesungen hat, weil die Band einfach keinen Sänger hatte oder auch, ich glaube, keinen Gitarristen hatte. Und dann musste er halt Gitarre spielen und singen. Und er fühlte sich, glaube ich, erst besser, als dann ein zweiter Gitarrist dazu kam, der das ein bisschen aufgefangen hat. Und dafür hatten sie ja keinen Schlagzeuger mehr und dafür haben sie dann diesen Drumcomputer genutzt.
Dr. Avalanche.
Genau.
Ja, genau. Und ich sag mal, in der Phase, ich war im Großen und Ganzen mit Wayne Hussey zusammen und Greg Adams, da wurde das durch prägnantere Melodien aufgefangen, sein monotones Singen. Später dann mit hieß sie noch Alyssa oder so ähnlich? Also wo er dann mit
der... Ich glaube, Patricia.
Irgendwas. Die hat das ja auch noch gut auffangen können. Da sind ja wirklich Hits entstanden. Ich weiß nicht, wie groß da... Er selber kann ja, soweit ich weiß, gar keine Instrumente spielen. Ich weiß nicht genau, wie er da gearbeitet hat, um diese Hits, die dann ja da zustande gekommen sind, tatsächlich zu kreieren. Aber später merkt man eben bei den jüngeren Sachen, die auch nie veröffentlicht wurden, die zwar live gespielt werden, aber wo es keine wirkliche LP oder was von gibt, das sind einfach nur noch so, ich sag mal, industrial-like harte Sachen. Und wenn er dann auch noch mit seinem harten Gesang dazu kommt, dann ist es eigentlich für mich jetzt, für mein persönliches Empfinden, eigentlich nur noch monoton. Aber ich glaube, wir haken uns gerade ein bisschen zu stark an Sisters of Mercy fest, weil es ist ja nicht so, dass die jetzt die einzigen gewesen wären, die, ich sag mal, diese Szene irgendwie beherrscht hätten. Man muss ja eigentlich fast sagen, im Gegenteil. Also spätestens mit seiner Loslösung von Wayne Hussey ist er ja sozusagen in so einen Bereich reingerutscht, wo er dann von den, in Anführungszeichen, wahren Wafern oder der Begriff Goth kam dann ja auch auf, eigentlich als Poplulle, also da ging ja keiner auf die Tanzfläche, wenn Sisters lief.
Später, ja, aber ich denke mal, es war eine Einstiegsdroge, ähnlich wie über die Ärzte. Ja, ich meine, viele Leute haben Punkmusik kennengelernt über die Ärzte und irgendwann haben sie sich davon distanziert, gesagt, die Ärzte sind eine Teenie-Band oder eine Pop-Band. Aber ich denke mal, ohne die Ärzte gäbe es wahrscheinlich viele Menschen, die Punkmusik nicht für sich entdeckt hätten. Und wahrscheinlich bei Sisters of Mercy genau das Gleiche.
Naja, und es ist eigentlich nur der Erfolg, der dann eigentlich zu der Ausgrenzung führt. Das ist eigentlich weniger inhaltlich jetzt bedingt, behaupte ich jetzt mal. From me.
Ja, dann zähl doch mal auf, was für andere wichtige Bands es denn aus deiner Sicht gab, die man hier auch mal in dem Zusammenhang mit Dark Wave, Gothic und so weiter
erwähnt. Naja, du hast natürlich zwei Protagonisten, Joy Division und Bauhaus, hast du natürlich erwähnt. Die sind sicherlich mit grundlegend. Wobei, also ich finde, also dieser, was dann später zu Goth wurde, also auch dieses Düstere auch als Spiel, ne? Ich meine, viele hatten ja auch dann irgendwie diese Vampir-Geschichten so als Vorbild oder als Inspiration. Also das ist natürlich dann mit Bauhaus und mit deren ja größten Hit Bela Lugosi Is Dead, ne? Trifft's
dead,
natürlich.
Dead.
Genau, trifft es da natürlich besonders, aber...
Wird übrigens immer noch als Intro bei den Philipp Boa-Konzerten gespielt. Ja, also wenn bevor Philipp Boa loslegt, ertönt eigentlich in der Regel von Bauhaus Bela Lugosi's Dead als Song, als Intro quasi.
Ja.
Finde ich aber schön, weil es war einer meiner ersten Live-Konzerte von Philipp Boa, den ich damals in den 90ern nicht gesehen habe, aber jetzt in den letzten, ich sag mal, 5-6 Jahren öfter, weil Peter, ein Freund von mir, mich da öfter mit hingenommen hat. Und das allererste Konzert, was ich dann von Philipp Boa gesehen habe im Gebäude 9 in Köln, da hat der eine ganze Platte einfach gespielt, runtergespielt. Ich habe jetzt vergessen, welche das war. Ich sag mal Helios, kann aber auch Herr gewesen sein, wie auch immer. Und das Schöne war dann, wenn man dann Bela Lugosi's Dead am Anfang hört und dann die Lieder, dann hört man die Nähe zu Bauhaus, ne? Also dass er wirklich auch schon damals oder gerade damals eben sich auch sehr inspirieren lassen hat von Dark Wave Bands und so weiter, obwohl er natürlich dann daraus was Eigenes gemacht hat, aber so von der Gestaltung, vom Arrangement der Lieder ist auf jeden Fall auch eine starke Rückversicherung zum Dark Wave vorhanden.
Also ich selber habe eigentlich immer mehr so meine Leidenschaft ging halt mehr zum Goth Rock. Also, ne, wir haben Sisters schon mal erwähnt, ne, aber da gab es ja ganz viele Bands, darunter auch sehr viele schlechte Bands, aber eben auch gute wie Fields of the Nephilim oder Rose of Avalanche oder The Mission, eben die sozusagen sich dann ja abgeteilt hatten. Also das war so eine Zeit lang so eigentlich so mein Ding, weil die eben auch noch variantenreicher waren, weil es da auch noch Melodien gab, auch eine gewisse Instrumentenbeherrschung, ne? Was ich auch gehört habe, aber was ich jetzt live dann wiederum nicht so spannend fand, das waren halt die ganzen Electro-Acts, ne? Also im New Wave gab es dann ja auch diese, vor allen Dingen diese elektronischen Einflüsse, die dann immer mehr ausgebaut wurden und die dann in Vermischung dann mit diesen experimentellen Sachen, wie Einstürzen, Neubauten zum Beispiel, verbunden dann ja sich zum Industrial weiterentwickelt haben, also diese Mischung aus Elektronik und maschinenartigen Geräuschen, die so ein bisschen ja auch unsere Welt darstellen sollten, in der wir tatsächlich leben. Das fand ich zwar, also das hatte sich dann wiederum noch dann wieder so eine Seitenart, die Electric Body Music, die dann irgendwann später wieder verschmolzen ist und wo es dann heutzutage diese Spielarten gibt, die sich wiederum auch mit Techno verbunden haben, mit diesem Hell Electro zum Beispiel, ne, Hockey-Go und wie sie alle heißen. Also da war eigentlich immer Bewegung drin, da kamen wieder neue Einflüsse rein, manche Dinge gingen wieder raus, manches blieb zurück. Also langweilig war es eigentlich nie, aber ich muss sagen, also viele Bands, also vor allem dann auch die dann auch in Deutschland entstanden, haben mich dann irgendwie nicht mehr ganz so angefixt, waren aber insofern für mich auch wiederum positiv, weil die eben auch versucht haben, mal in deutscher Sprache zu singen, also sich wie das Ich zum Beispiel. Wo ich wenig mit anfangen konnte, war dann so diese, was dann so Ende der naja, oder sagen wir mal Anfang der 90er so aufkam, oder Ende der 80er eigentlich schon, das waren diese Mittelalter-Musikeinflüsse, denen ich damals nicht so viel abgewinnen konnte. Ich fand das irgendwie, also entweder wollte ich richtige Mittelalter-Musik hören, aber diese Verbindung dann mit Punk und mit von mir aus auch mit Goth-Rock oder so, ja, konnte man machen, war okay, ne, Subway to Sally oder sowas, aber hat mich dann auch nicht mehr so ganz so mitgenommen. alles in allem, ne, also lebt diese Szene immer noch, hat neue Einflüsse, hat neue Ausrichtungen, die man mögen kann oder auch nicht. Zum Beispiel Steampunk ist jetzt so ein Ding. Dann diese SM-Einflüsse musste ich persönlich nicht haben. Also all diese extremen Sachen haben es mir eigentlich nie so angetan. Also ich war tatsächlich eher immer so der Romantiker. Also im Sinne von Sehnsuchtsromantik vielleicht eher. Also dieses Harte so, das brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde es heute noch bemerkenswert. Also meine Nichte, die mittlerweile auch also Mitte 20 ist, und die sich auch irgendwie in diese Richtung orientiert hat. Also mit der kann ich immer noch in so Läden gehen, um ohne blöd auszusehen, weil einfach auch also viele
was alte... Was will denn Opa hier?
Ja, das passiert eben nicht. Und das ist eben ganz der große Unterschied zu vielen anderen Szenen, denke ich, weil es einfach hier noch sehr viele gibt, die dem treu geblieben sind, ne? Oder sich wenigstens am Wochenende dem noch widmen. Aber eben trotzdem offensichtlich auch noch spannend genug ist, um auch junge Leute noch anzusprechen. Ne?
Patrick, nenn doch mal bitte 5 Bands, von denen unsere ZuhörerInnen sich auf Spotify mal ein Lied aus der besten Liste herauslesen sollen, um dann wenigstens einmal einen Song dieser 5 Bands gehört zu haben, die es sich lohnt, einmal angehört zu haben. Band Nummer 1.
Für mich definitiv Einschützen-Neubauten.
Einschütze Neubauten.
Und da aber die Phase mit Feurio.
Okay.
Weil da die Einschütze Neubauten für meinen Geschmack tatsächlich auch also so eine Gothic-Stimmung auch entwickeln. Während die ja vorher doch mehr in diesem experimentellen Punk-Bereich vielleicht doch eher gehören. Die wären für mich Nummer 1.
Band Nummer 2.
Fields of the Nephilim, The Preacher.
Band Nummer 3.
The Cult. Rain, wobei man da schon drüber streiten kann, ob das tatsächlich, auch wenn die das eigentlich mit eingeleitet haben, aber ob jetzt das noch so reiner Gothrock ist.
Band Nummer 4.
Skinny Puppy, für mich einer der besten Elektro, ja ich weiß gar nicht, ob das Darkwave ist es eigentlich nicht, Electro-Industrial-Musik. Die wirklich sehr vielfältig waren, sehr viel mit Sounds gearbeitet haben, also die es nicht einfach nur bei so einem komischen Baller-Sound und irgendwelchem Rumbrüllen belassen haben, sondern die sich wirklich Mühe gegeben haben beim Zusammenbau ihrer Sounds. Dann Nummer 5, Ministry mit Burning Inside, ist so mein Lieblingssong von denen. Ist, ja, würde auch unter Industrial, glaube ich, fallen, Industrial Rock. Alien Sex Fiend.
Nee, ich habe gesagt 5, nicht 6. Na gut, dann erweitere mal. Also Alien Sex Fiend ist Nummer 6.
Ja.
Dann musst du jetzt aber auf 10 hochgehen.
Was?
Ja. Okay. 6 ist keine Zahl. Das ist ein Geschlechtsakt.
Tatsächlich. Mhm. Ja, für die es etwas melodiöser wollen, The Mission. Ja, wie viel fehlen uns noch?
3.
3 Stück noch. Mein Gott. Okay. Ja, Christian Death. Habe ich Christian Death schon erwähnt? Ja.
Nein.
Christian Death mit der Theater of Pain Phase. Tja, wen sollte man noch hören auf jeden Fall? Ja, also womit man hier natürlich was falsch machen kann, ist The Cure. Wobei, natürlich, ich weiß, jetzt werden alle sagen, was für ein Popkram. Aber und ich weiß auch gar nicht, ob man die wirklich zu Goth tatsächlich zählen darf. Zwar optisch und vielleicht auch manchmal thematisch, aber ich finde, dass die für mich eigentlich einfach nur eine etwas melancholische Ausformung des Britpop eigentlich sind. Aber ich sag mal, nehmen wir sie mal mit dazu. Ja, und aus jüngerer Zeit, also ganz aktuell, finde ich IMX sehr geil.
Okay.
Die Tiefe dieser Welt.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja immer schon ein bisschen Probleme damit gehabt. Also ich mag viele dieser Bands, auch wenn sie eingängige, poppige Songs haben. Ich habe es bei den meisten Bands nie geschafft, ein ganzes Album zu hören, weil ich irgendwann so eine, weiß ich nicht, ich habe wirklich eine körperliche Abwehr dann irgendwann dagegen, weil mich das dann einfach, also es zieht mich nicht mental runter, es zieht mich körperlich runter. Also ich fühle mich dann so von dieser Monotonie so runter. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, gut, ich höre auch durch meine Punk-Vorlieben auch relativ monotone Musik, aber irgendwie ist da für mich noch mehr Dynamik drin, mehr Verspieltheit drin. Ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch in der Auseinandersetzung mehrerer Bands, also ich finde, dass Joy Division echt gute Lieder haben, aber ich kann mir auch kaum eine Platte von vorne bis hinten anhören. Ich finde, dass Bauhaus ein paar gute Lieder haben, bin aber auch sehr reduziert auf die Hits. Bei The Cure ist es schon anders, weil du hast ja gerade gesagt, das wäre für dich eine Popband oder eine Britpop-Band mit melancholischer Ausrichtung. Ja, aber in dem Moment, wo sie poppiger wurden, haben sie mir tatsächlich mehr bedeutet. Also mit Disintegration zum Beispiel, ab da haben sie einfach bei mir alles gebrochen, weil ich dann wirklich fast jeden Song gut fand auf der Platte. Sisters of Mercy, da sind es bei mir... Man, die haben ja nicht so viel Platten rausgebracht, aber gerade die sehr poppigen, ne? Also hier Flatland und Vision Thing haben mir schon sehr gut gefallen. Anne Clark, finde ich, hat so eine schöne, Melancholie, die eher so entrümpelt ist, ne? Also es schwebt alles so ein bisschen, es ist nicht so vollgepackt, aber auch ja, da gibt's so ein, zwei Lieder, die ich melodisch finde.
Ich meine, sie rezitiert ja eigentlich nur, also fast wie Gedichte ihre Texte, und dann wird's, finde ich, irgendwann halt auch ein bisschen langweilig. Also da muss die Musik halt so viel leisten, um da irgendwie, und vor allen Dingen, wenn man, also ich bin ja kein englischer Muttersprachler, und ich glaube, Anne Clark muss man auch verstehen, um das voll, also hundertprozentig genießen zu können. Ansonsten, finde ich, wird's auch relativ schnell langweilig. Aber was jetzt meine genannten Bands angeht, da würde ich eigentlich gar nicht sagen, dass die so monoton sind, ne? Also die machen ja auch ganz unterschiedliche Sachen, und ich hatte ja schon gesagt, Skinny Puppy zum Beispiel, die experimentieren unglaublich mit Sounds, und das ist so fein zusammengefügt. Das ist nicht poppig, aber das ist schon sehr, sehr ausgefeilt, was die machen.
Ja, aber nehmen wir Ministry zum Beispiel. Ich finde die zwei, drei Lieder, die ich wiedererkenne.
Burning Inside, die machen eigentlich ja. So ein Rodeo-Punk-Industrial.
Ist mir einfach zu viel Geschreie. Also ich finde es, ich mag den Gesang da nicht so gerne.
Ja, aber es ist interessant. Also ich zum Beispiel kann ja überhaupt nichts mit so diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also diese Punk-Richtung, wo Bullenschweine zerschlagen werden und wo das nur Romba, 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 Romba geht. Das geht bei mir einem Ohr rein und anderen Ohr wieder raus. Also während bei sowas wie Ministry zum Beispiel, sind dann noch mal mehr Tiefen. Da ist noch mal, ja, ich will nicht sagen mehr Brüche, aber das ist nicht nur irgendwie so ein Geballer, wie das jetzt beim klassischen Feldwald- und Wiesenpunk der Fall ist.
Ja, ich finde die frühen Slime-Punk-Platten auch irgendwann nicht mehr anhörbar. Ne? Ich habe mir damals ja auch weil viele indiziert waren, beziehungsweise zensiert wurden durch Piepstöne, wenn irgendwelche Polizistenschelte da drin vorkamen, habe ich mir natürlich damals auch diese Platten geholt mit Piepsgeräuschen und so weiter. Und ja, das kann ich auch kaum ertragen, die ganze Platte durch. Ne? Also ich finde eigentlich immer schön, wenn Bands dann doch auch an die musikalischen Hörgewohnheiten anknüpfen. Also wenn es dann doch Pop-Elemente gibt und wenn man dann so wiederkehrende Melodien
ja,
hat. Aber es hat mich ja schon bei Bach gestört. Ja, ich finde, Bach hat wunderschöne Melodien, aber einfach zu viel. Es sind einfach zu viele Melodien. Also wenn er sich ein bisschen reduzieren hätte wie Mozart oder Beethoven, ja, wäre das eine ganz andere Sache gewesen. Ja, aber dieses, ich zeige euch mal, dass ich aus einer Melodie 1000 machen kann, weil ich diese Fugentechnik anwende, und ich als Zuhörer nachher denke, ja, aber was pfeife ich jetzt mit? Was kann ich jetzt mitsingen? Dann ist die Musik einfach am Zuhörer, bei der Zuhörerin vorbei. Nein, also bei mir jedenfalls. Ich bin da anscheinend ein bisschen einfacheres musikalisches Gemüt. Und ja, Aber wie gesagt, die Stimme, also ich immer wenn ich solche Songs höre oder nochmal bei Spotify oder Apple Music mir anhöre, dann bin ich natürlich zurückgeworfen in unsere auch gemeinsame Zeit, weil du die Zeit, die du beschrieben hast mit deinem besten Freund damals, da haben wir uns ja auch schon wieder kennengelernt, als er seinen Wandel durchlebt hat vom Popper zum Wafer. Da habe ich natürlich viel mitbekommen. Ich bin ja dann meistens auch mit in die Diskotheken geschleppt worden und musste dann, sagen wir mal, von 1 bis 4 darüber diskutieren, dass ich gerne nach Hause möchte, während ihr mir vermittelt habt, dass die richtig gute Zeit dann irgendwann zwischen 3 und 4 ist, wo dann alle auf der Tanzfläche sind und wo dann auch mal was Gutes gespielt wird. Ja, und ich mir dann meistens irgendein Baguette gekauft habe und eine Kiba oder Baki und so die Zeit überbrückt habe.
Aber du warst ja erklärterweise ja schuld daran, dass der wirklich beste Freund von mir überhaupt so abgerutscht ist in diese Wave-Geschichte. Denn ich glaube, dass die Mutter des besagten Freundes dich dafür verantwortlich gemacht hat, weil du schwarze Jackets getragen hast.
Weil ich schwarze Jackets getragen habe, weil ich Drogen verkauft habe und schreckliche Musik gehört habe. Nein, natürlich nicht. Aber
schwarze Jackets stimmt.
Schwarze Jackets, aber ich habe darunter ja kein schwarzes T-Shirt gezogen, meistens so ein Batman-T-Shirt oder sowas oder irgendwas.
Schwarzes Batman-T-Shirt, genau.
Nein, es war damals noch das Original von der Adam West-Phase. Das war schon grau. Aber es war ja nicht nur. Aber tatsächlich hat sich da mein Klamottenstil auch gewandelt. Aber nur aus einer Unbeholfenheit, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte, mir zu Gedanken zu machen darüber, was man jetzt mit Grau oder Blau oder Rot oder was auch immer kombiniert. Und dann hat sich eigentlich ganz gut ergeben, dass wenn man schwarze Nichtfarben Kleidungsstücke miteinander kombiniert, dass es am wenigsten aufwendig ist. Da weiß man morgens, wenn man in den Kleiderschrank reingreift, dass man das bekommt, was man gesucht hat.
Ja, letztlich war ja in der Zeit war ja vieles, also auch der Popkultur davon beeinflusst. Ich sagte ja schon, ne, in der Zeit, als ich das kennengelernt habe, da gab es ja noch sehr viele, die diese Moderichtung einfach getragen haben, auch wenn die gar nicht so viel damit verbunden haben. Das war einfach sozusagen die Musik der Zeit und und dann liefen eben viele dann auch so rum und waren dann aber auch sehr froh, als sie dann auf den Hauszug springen konnten. Und dann war das ja für viele dann auch irgendwie Geschichte. Ne? Aber und trotzdem hat es bis heute überlebt, wenn auch die Schwerpunkte sich geändert haben. Also das ist ja
Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Es hat überlebt. Ich wollte es nur preisen.
Ja gut, das ist ja die Frage, ob man das jetzt preisend. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Jahren ab und zu dann nochmal einen Blick so in die Szene geworfen und ich finde zumindest interessant, was sich da so entwickelt. Aber vieles ist für mich auch mittlerweile Klamauk und Karneval. Aber wenn
und Andrew Eldridge hat keine Haare mehr.
Ja, leider trägt er keine Hüte mehr. Es steht ihm einfach nicht. Also ich war einmal, das ist jetzt auch schon wieder bestimmt 15 Jahre her, nochmal auf dem Sisters of Mercy Konzert. Es hat mich nicht befriedigt, ganz ehrlich. Also ich war froh, als es vorbei war und gibt mir nichts. Aber ich werde tatsächlich im Juni, glaube ich, ist es, ein The Mission-Konzert besuchen.
Haben wir auch schon zusammen gesehen, The Mission.
Haben wir auch schon zusammen gesehen in Köln. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob sie dann auch in der kompletten Altbesetzung wieder auftreten. Würde mich sehr freuen. Also mit Simon Hinkler und Greg Adams. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
Okay, zum Thema schauen wir mal. Dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns für heute mit diesem leckeren, schnuckeligen Podcast. Und dann schaltet ihr einfach nächste Woche wieder ein, wenn ihr
wollt
und wenn ihr
könnt.
Tschüss.
Dunkle Grüße ins Land. You want it darker. Hab ich dir übrigens erzählt, Marco?
Was?
Dass ich mit meiner Nichte auf dem Konzert von Evanescence war. Und da haben die dann ja so ein Lied gespielt, wo ich gedacht habe, boah, ist das cool. Das ist so der Hans Page, der offensichtlich der Düsterbewegung. Irgendwie kam es mir bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Und ich denke, boah, ist cool, was die Bands so im Moment so machen. Und dann habe ich das dann nochmal gegoogelt, um dann rauszufinden, dass das ein Song von Leonard Cohen war. You Want It Darker. Aber das war über diese Anlagen da abgespielt. Und das klang so genial, ne? Also auch so fett im Sound. Also absolut für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, also der sehr, sehr aktuell quasi, ne? Und also ich höre das, seitdem höre ich das öfter jetzt.
Okay.